Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Ja, willkommen bei Mixed Tag Team und unserer neuesten Ausgabe. Eigentlich schon unsere übernächsten Ausgabe, weil Deutschland professionellster Wrestling-Podcast hat mal wieder zugeschlagen. Wir haben nämlich letzte Woche noch eine Aufnahme gemacht zu WrestleMania Tag 2 und haben es mal versucht, an zwei unterschiedlichen Orten zu sein für die Aufnahme. Haben aber dabei nur eine Tonspur aufgenommen, also meine und Helenas nicht. Und ja, deswegen reden wir heute nochmal ein bisschen über WrestleMania Nacht 2. Hallo Helena.
Hallo Gerhard.
Heute wieder an meiner Seite, da gar nichts schief gehen.
Ja, aber heute sogar mit Ton. Crazy shit. Bei einem Podcast, ne? Also jetzt wieder richtiges Mixed-Tag-Team.
Ja, und steigen wir gleich ein. WrestleMania Nacht 2, schulden wir unseren Hörern noch. Brock Lesnar, Oberfemi hatten da ein Match zum Auftakt. Oberfemi hat gewonnen. Sogar, wie du vorausgesagt hattest, ohne dass der gute Brock überhaupt ein Cover angesetzt hat. Und danach, zur allgemeinen Überraschung, hat Brock Lesnar Schuhe und Handschuhe ausgezogen und im Ring gelassen. Und ziemlich klar angedeutet, dass er seine Karriere jetzt beenden möchte. Was denkst du zum Match und zu den weiteren Entwicklungen da?
Ich bin sehr begeistert, sowohl von dem Match als auch von den weiteren Entwicklungen. Also erstmal zum Match. Ich fand es sehr gut. Also ich habe mir von dem Match relativ viel erhofft. Ich glaube, wie eigentlich alle sich von diesem Match viel erhofft haben. Und das finde ich ziemlich genau das gewesen, was ich auch erwartet habe. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht sogar noch kürzer sein könnte, aber eigentlich war es genau dieser dominante Sieg von Oberfemi, den ich auch gedacht habe, dass der kommt. Und ich finde es auch gut, dass das jetzt wirklich diese Staffelstabübergabe war, die ich finde eigentlich auch irgendwie sinnvoll aus diesem Match herausgekommen ist. Und dass Brock Lesnar dann gesagt hat, okay, dann höre ich jetzt halt auch wirklich auf. Also dann ist jetzt der Staffelstab übergeben. Mein Werk ist vollendet. Das Biest ist bezwungen worden. Und jetzt ist dann auch meine Zeit bei WWE zu Ende oder überhaupt in der Wrestling-Karriere zu Ende, weil was soll da jetzt noch kommen? Was ist jetzt vollendet einfach? Und ich finde das eine gute Sache. Ich bin mir nicht so super sicher, wie geplant es war, dass Brock Lesnar aufhört. Also ich habe jetzt danach gelesen oder von Triple H auch gehört, es war nicht geplant. Weiß ich nicht, kann auch so ein Marketing-Ding sein. Aber sagen wir mal, gehen wir davon aus, es war nicht geplant. Oder Brock Lesnar hat sich das halt für sich selbst so überlegt und es niemandem irgendwie wirklich gesagt. Aber auch das finde ich eigentlich für diese Figur wirklich sehr stimmig und ein sehr stimmiges Ende, dass der da irgendwie selbstbestimmt quasi rausgeht und sagt, hier keinen Bock bei SummerSlam gegen Gunther retired zu werden, sondern ich mach's bei WrestleMania und ich mach's, wenn ich will und ich mach's nach einem riesigen Match und ich mache es, wenn es für mich irgendwie so anfühlt, dass es jetzt, dass mein Lebenswerk irgendwie abgeschlossen ist. Und das passt zu dieser Figur total, das passt zu mir, zu diesem Typen. Und ich bin jetzt auch nicht ganz unglücklich, dass wir Brock Lesnar jetzt nicht nochmal sehen. Und ich finde es aber wirklich auch, ich hätte jetzt kein besseres Ende für ihn schreiben können als das.
SummerSlam ist ja auch in Minneapolis dieses Jahr. Brock Lesnar kommt aus Minnesota. Da hätte WWE ihn sicherlich noch gerne gesehen. Aber wie du gesagt hast, du kannst da gegen Gunther im Sleeperhold einschlafen. Ist jetzt halt auch nicht der super Pitch wahrscheinlich für Brock. Da ist eher, glaube ich, auch bei WrestleMania so ein Match gegen Oberfemi. Der auch jetzt eigentlich der erste ist in Brock Lesners Karriere, der so körperbaumäßig ihm da auch nicht nachsteht. Hat WWE da ja auch gezeigt, in dem Tale of the Tape über Höhe und Brustumfang und Reichweite und so. Und ich glaube auch, also würdiges letztes Match für Brock Lesnar, das auch in Erinnerung bleiben wird.
Ja, denke ich auch.
Nach dem Match der beiden Schwergewichte kam dann das Match der eher leichteren Leute, denn der Intercontinental-Titel stand auf dem Spiel. Der Champion Penta verteidigte den Titel gegen JD McDonagh und Rusev. Und JD, Penta war es. JD McDonagh, Rusev, Rey Mysterio, Javon Evans,
Ray Phoenix.
Nee, nicht Ray
Phoenix. Nee, Dragon Lee.
Dragon Lee.
Sorry.
Dragon Lee, genau, hier. Wieder versäumt, hier vorher die Card hier aufzumachen. Genau, also diese sechs Leute und wo ich mich dann nochmal klagen muss.
Na?
Drei Leute haben einfach nicht ihren Auftritt gezeigt bekommen,
okay.
Weil hier ganz dringend noch Werbung gezeigt werden musste bei ESPN in den USA und entsprechend in Europa wahrscheinlich auch wieder den hier die Hulk Hogan Biografie. Aber sowohl Rusev wie auch JD McDonagh und Dragon Lee haben ihren eigenen Lauf nicht gezeigt bekommen. Und gerade Dragon Lee hatte ja so ein extrem aufwendiges so Drachenkostüm an mit so Drachenflügeln. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Mhm. Also da ist mir vorbeigegangen.
Da haben die Leute sich schon sehr ins Zeug gelegt und dann hat man es noch nicht mal mehr gezeigt.
Mhm.
Und so wirklich glauben hat das, glaube ich, auch niemand gemacht, dass jetzt einer von den drei dieses Match da gewinnen könnte.
Ja.
Wenn man schon nicht mal mehr zeigt, wie sie überhaupt reinkommen.
Ja. Hier übrigens eine kleine Parenthese, der bei dieser Andre the Giant Dings Rumble Dings, da sind ja irgendwie, weiß ich auch nicht, wie viele, 30 Leute oder sowas im Match gewesen. Und man hat nur die letzten zwei gezeigt, die überhaupt zum Ring gekommen sind. Und einer davon war halt Royce Keys. So, und dann war schon irgendwie relativ klar, dass es keiner von den anderen 28 wird, die dieses Match gewinnen. Ich denke, ja, da hättet ihr aber zumindest mal, ihr müsst ja nicht alle 30 zeigen, aber zumindest mal so 5 oder so. Dass du halt so nicht bei einer 50-50-Chance rauskommst, sondern irgendwie das Gefühl hast, okay, ein bisschen könnte da noch was werden. Aber so, das hat mich jetzt daran erinnert, weil das ist halt schon klar irgendwie, dass die Personen, die nicht mal gezeigt werden beim Entrance, das einfach nicht gewinnen. Und das ist so ein richtig vermeidbarer Fehler.
Ja, ja klar. Also entweder hat man alle oder wenn man so eine große Battle Royale hat, dann im Zweifel schickt man halt alle zu so generischer Musik rein.
Ja.
Alle hintereinander, aber 28 so reinschicken und dann zwei mit Musik. Ja, das macht es dann auch nicht so voll spannend. Aber ich glaube, nimmt ja auch von der Bedeutung dann auch weg. Also, ich sage ja auch immer, WrestleMania ist deswegen WrestleMania, weil man es so behandelt, als sei es was Besonderes. Ja, und wenn man hier dann auch wieder drei Leute da noch nicht mal mehr ihren Entrance gibt. Ja, wobei ja auch viele Leute wissen, dass jetzt nicht die Roman Reigns und CM Punk, aber die untere Hälfte des Rosters hart daran arbeitet und eines der großen Ziele ist, dann einen der begrenzten Plätze auf der WrestleMania Card zu ergattern.
Ja.
Ja, daher bekommt, also auch das gibt WrestleMania ja Bedeutung. Ja. Und ich finde, auch das sollte man würdigen. Ja, und also das kann man auch über sowas sagen. Ja, also gerade zum Beispiel bei so einem JD McDonagh, der immer ja irgendwie, keine Ahnung, die Nummer 3, 4, 5 im Judgment Day war, aber trotzdem immer dabei war und jetzt belohnt wurde, dass er so ein Match in dem Intercontinental Championship Match sagt. Und da kann man ja auch sagen, er ist sicherlich nicht der Favorit, aber er hat sich hier die Chance erarbeitet und vielleicht schafft er ja die Überraschung.
Ja. Aber das ist sinnbildlich für dieses ganze Match. Das ist so zusammengewürfelt gewesen. Und das war, also da war so gar kein Aufwand dahinter, dieses Match überhaupt zu kreieren. Das war ja auch einer meiner Hauptkritikpunkte jetzt auch in den letzten Folgen schon, dass da überhaupt keine Fäden waren zwischen den einzelnen Personen. Ich finde, das hattest du in dem Match halt schon auch gesehen. Es haben alle gegen alle irgendwie crazy, coole Sachen gezeigt und so. Und es war jetzt auch kein schlecht anzusehendes Match. Ja, ich habe das schon auch gern gesehen, weil ich diese High-Flying-Sachen auch mag. Ich mag diese Luchador-Geschichten. Alles soweit cool. Aber irgendwie jetzt halt schon ein bisschen in den letzten Wochen, muss ich das ja herauskristallisiert haben, dass sie dieses Match machen, hätte sie ja schon nochmal ein bisschen die Leute irgendwie gegeneinander fädeln lassen können, ja. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass sie irgendwie einmal kurz sozusagen gezeigt haben, dass da ja doch jetzt recht viele Luchadores in diesem Match drin sind. Aber auch das haben sie, finde ich, minimal genutzt. Ja, es war eigentlich eine kurze Promo-Sequenz, als sozusagen bekannt gegeben wurde, dass Rey Mysterio noch dabei ist. Und sonst hat man das kaum genutzt und auch in diesem Match wenig genutzt. Man hätte ja auch sagen können, wir machen da jetzt einen Hier wäre es the best Luchador of the World Ding draus, keine Ahnung was. Oder man hätte auch diese AAA-Leute damit reinholen können, hätte man wirklich so ein Luchador-Ding machen wollen. Und so war das jetzt aber eigentlich eher so ein zufälliges Produkt und ihm ist halt irgendwie auf der Strecke aufgefallen, jetzt haben wir da doch relativ viele Luchadores drin. Vielleicht sollte man das irgendwie mal in einer Promo erwähnen, vor allem wenn Rey Mysterio da jetzt noch dazu packen. Aber so war halt der ganze Match. Und genau so, finde ich, ist das jetzt, ich fand das nett anzusehen, aber es hat halt auch richtig so gar keine Konsequenzen für die Zukunft oder so. Zumindest mein Eindruck. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, schön, ich will jetzt mal sehen, wie das jetzt da weitergeht, weil, weiß ich nicht, Dragon Lee und Penta oder bei Devon Evans und Rusev oder irgendwas. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, total mega, das müssen wir jetzt auch eine Weile machen.
Ja. Was mir aufgefallen ist, sie haben mal wieder nicht besprochen, was alle so anziehen. Also dann am Anfang standen dann auf einmal Penta und Ray und Dragon Lee gemeinsam im Ring. Und alle hatten so irgendwas Rotes und eine rote Maske an. Und ich dachte, mir dann auch schon wieder oben, muss man genau aufpassen, wer ist jetzt eigentlich wer. Hat mich so ein bisschen erinnert an letztes Jahr, Tiffany Stratton und Charlotte Flair, die auch da ganz ähnliche Outfits anhatten. Und da dachte ich mir, es ist WrestleMania, ja. Macht doch mal so eine WhatsApp-Gruppe auf in eurem Match und sagt mal hier, das ist so mein Outfit. Zieht doch mal eine andere Farbe an.
Zumindest mal, hey, das ist meine Maske. Was habt ihr denn für eine an?
Ja, also echt hier, ja. Also in Deutschland, jedem Kreisligaspiel wird darauf geachtet, dass man unterschiedliche Trikots anhat und im Zweifel muss man zwei Trikotsätze dabei haben, dass man was anderes anziehen kann als der Gegner. Aber hier WrestleMania irgendwie. 150 Millionen Euro Umsatz an einem Wochenende, aber
nur die rote Maske dabei.
Also das. Also sie haben es ja an unterschiedlichen Sachen. Die verkaufen ja auch das Merchandise-mäßig und das habe ich schon wieder gewundert, dass das da nicht vorangeht. Und hier das zweite Mal an diesem Wochenende ist da auch ein Titel nicht gewechselt. Ungewöhnlich. Und ich gehe davon aus, es ist ja auch berichtet worden, dass ursprünglich geplant war, dass Randy Orton auch Cody Rhodes den Undisputed WWE-Titel abnehmen sollte. Dann wäre das hier sogar das einzige Match gewesen, wo der Titel nicht wechselt. Aber so war es auch an diesem Abend dann das eine Match, in dem der Champion auch den Gürtel behalten hat und das in dem Match mit den meisten Herausforderungen.
Ist mir egal. Also das ist, glaube ich, so das Problem bei dem Match. Es war jetzt relativ egal, wer es gewinnt. Und Penta, ich bin mit Penta, ich mag ihn nicht so richtig. Also ich weiß schon, es gibt ganz viele Leute, die den mega cool finden. Und diese Cierro Miedo und so, das ist auch irgendwie catchy, Catchphrase. Aber ich werde nicht so richtig super warm mit dem. Ich weiß nicht genau, ich finde auch nicht so. Der bringt für mich irgendwie nichts mit, woran ich so connecten kann. Ich hätte lieber Devon Evans gesehen, weil ich den irgendwie gut finde und der ist halt bouncy. Und er ist halt literally bouncy und er bounced da durch den ganzen Ring und der ist, also der, ich dachte auch mit diesem Gürtel in der Luft, weißt du, der hätte einmal, der hätte die Leather gar nicht gebraucht, der hätte einmal aus dem Stand da hochgehüpft und dann ist er quasi dran. Und das ist cool, ja, das ist wirklich auch einzigartig und ich finde den wrestlerisch einfach irgendwie mega cool. Ich finde, der müsste mal mit dem Charakter noch so ein bisschen mitarbeiten. Aber wrestlerisch, der ist eine Freude anzusehen im Ring. Und ich finde ihn mega gut. Und ich würde mir wünschen, dass es halt irgendwie in dessen Richtung jetzt mehr geht und man den da so ein bisschen mehr aufbaut. Und der ist ja wirklich auch ziemlich jung. Und den könnte man gerade mit so einem Intercontinental Champion Run eigentlich mal ganz gut da auch festigen in diesem Roster und in überhaupt WWE. Und den dann mal so ein bisschen dran wachsen lassen und vielleicht dann auch dessen Personality so ein bisschen mitentwickeln und den bei den Promos so ein bisschen mitentwickeln. Weil im Ring bietet er schon alles, was er hat. Und deshalb bin ich so ein bisschen, also sehe ich irgendwie jetzt nicht so richtig den Mehrwert davon, dass es Penta geworden ist. Aber gut, das kann ja noch werden. Also ich würde auch sagen, dass dieses Match war dafür da, damit so ein nettes, leichtes, fröhliches Event zwischen Oberfemi und Brock Lesnar und Trick Williams und Sami Zayn ist. Das ist es gewesen. Ja, ich habe da 15 Minuten 8 Freude dran gehabt. Aber es bringt jetzt halt irgendwie die Zukunft nicht wirklich was, dass Penta jetzt weiterhin ist.
Ja, ich glaube, es war halt auch nicht geplant als der Abend von Jerome Evans, sondern von dem, der auch ungefähr gemeinsam mit ihm dann in den Hauptkader gekommen ist. Denn im folgenden Match gewann Trick Williams den United States Titel von Sami Zayn. Ja, 10 Minuten ein Match. Ich fand es relativ lahm. Kam auch nie so richtig aus dem zweiten Gang raus. Das Match. Ja, Lilliorti hat ja auch so ein bisschen da eingegriffen. Ja, fand ich jetzt auch nicht. Also mitreißend oder so. Und am Ende hat halt Trick Williams nach 7 Minuten Sami Zayn einfach gepinnt und ist jetzt neuer Champion.
Ja, das finde ich gut. Ich finde das gut, dass Trick Williams es gewonnen hat und jetzt neuer Champion ist. Es war irgendwie, es führte jetzt, finde ich, kein wirklicher Weg dran vorbei, weil es so eine Dynamik entwickelt hat die letzten Wochen. Also Wochen ist fast zu viel. Also eigentlich eine wirklich kurze Zeit vor WrestleMania hat das so eine ganz eigene Dynamik entwickelt, dieses Match. Was vor allem irgendwie daran lag, dass Sami Zayn einfach so einen krassen Downfall mitgemacht hat, in seiner Beliebtheit vor allem. Weil so ganz genau benennen kann ich nicht, woran es liegt. Also schon mal, es liegt, glaube ich, nicht daran, dass Sami Zayn jetzt persönlich irgendwas falsch gemacht hat. Sondern es liegt halt vor allem daran, dass er jetzt einfach quasi gegen die falschen Leute gewonnen hat auf der Road to WrestleMania. Nämlich vor allem gegen Carmelo Hayes und jetzt halt dann auch gegen Trick Williams angetreten ist. Trick Williams aber halt einfach so super over gerade ist und zu Recht auch, ja, der ist ein mega cooler Typ. Also diesen Entrance, den er da hat, wo er, wenn er dann da auf diesen Drehdings dann so reinzoomt und dann sieht er mega cool aus mit seinem Mantel und seiner Brille und mit dem Look. Und das hat ja auch WWE bei WrestleMania quasi auch noch extra zelebriert mit diesem kilometerlangen Mantel, den er da hinter sich hergeschleppt hat. Das ist das Coole daran und deshalb ist Trick Williams halt auch gerade mega beliebt. Und es war irgendwie klar, dass das jetzt schnell und ohne quasi großes Tamtam einfach Trick Williams werden muss. Auch vielleicht ein bisschen, weil man auch Sami Zayn jetzt nicht irgendwie noch viel länger im Ring hat lassen können. Weil die Energy zu Sami Zayn halt schon ist, wir haben eigentlich jetzt gerade keinen Bock, dich zu sehen. Und deshalb war das relativ voraussehbar. Ja. Ich finde aber, das entspricht auch meinem Gefühl. Also ich hätte da jetzt auch keinen Bock gehabt, Sami Zayn siegen zu sehen, sondern ich wollte auch Trick Williams sehen.
Ja, ich glaube, das mit Sami Zayn geht auch zurück auf die Zeit nach WrestleMania im vergangenen Jahr. Da hatte sich ja bei WrestleMania The Vision neu gegründet mit Seth Rollins und Paul Heyman an der Spitze. Und Sami Zayn hatte sich denen ja entgegengestellt und dann hatte Paul Heyman Sami Zayn das Angebot gemacht, wenn du zu SmackDown wechselst, dann verschaffe ich dir ein Match um den Undisputed WWE-Titel, damals gehalten von John Cena. Ich habe mal gesagt, das hätte Sami annehmen sollen.
Ja.
Und glaube ich immer noch. Aber es hat halt auch so ein bisschen die Zeit gestartet. Ja, so ein Countdown. Als Sami Zayn dann gesagt hat, ja, ich möchte schon Champion werden, aber ich möchte es auf die richtige Art und Weise krassen. Und ja, ich glaube, da ist halt die Zeit dann auch so ein bisschen abgelaufen. Er ist dann ja, ist halt irgendwann ja trotzdem zu SmackDown gegangen, da US-Titel dann gewonnen. Aber Anfang des Jahres hatte er sich ja sein Titelmatch dann verdient, auch um den großen Titel. Beim Royal Rumble ist er ja angetreten gegen den damaligen Champion Drew McIntyre und hat dann verloren. Und ja, ich denke, eigentlich hätte er halt in der Story da auch dann das nächste Mal, wenn er halt wirklich zu dem Titelmatch kommt, das dann da auch gewinnen müssen. Und dann kommt noch dazu, dass er dann halt auch viel mit anderen da im Ring war, mit Trick Williams oder so, wo er halt nicht der Underdog ist. Ja, sondern er ist der seit 10 Jahren etablierte Star und Trick Williams ist der, der sich erst etablieren muss. Ja. Und Carmelo Hayes ist auch der, der sich erst etablieren muss. Ja, und wenn man dann halt immer noch da den Underdog spielt, dann wird das den Leuten auch über. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kombination auch, die Sami Zayn da jetzt schaffen macht. Und ich denke auch, da kommt er jetzt eigentlich nicht mehr richtig von weg. Und wenn da was werden soll, dann muss es auch der richtige Heel-Turn sein. Und so ein bisschen in die Richtung ging das ja auch am Freitag dann bei SmackDown. Ja, WrestleMania. Ja. Diese Fehde scheint ja weiterzugehen. Bei SmackDown hatte ja Trick Williams dann zusammen mit Lil Yachty noch den Gingerbread Man dabei. Und dann hat am Ende der Gingerbread Man erstmal die beiden angegriffen und dann hat sich darauf gestellt, Sami Zayn steckt da in dem Kostüm drin. Was sich auch so Fragen stellt in die Richtung, wie, was dachte eigentlich Trick Williams, wer da drin steckt? Also, was war da die Idee? Hätte er das nicht vielleicht checken sollen oder so? Aber ja, also diese Fehde scheint auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zu gehen.
Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt man Sami Zayn noch gekittet bekommt, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, es geht jetzt nicht mehr ohne den Heel-Turn, also keine Chance, das zu machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Also dafür ist es halt jetzt auch nicht organisch genug. Beziehungsweise irgendwie weiß jetzt jeder, dass das halt so ein Rettungsversuch ist, den quasi zu Heel-Turn zu lassen. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich authentisch dann funktioniert, dass der wirklich ein richtiger Heel ist. Und dafür braucht er vor allem auch irgendwie Leute, in denen er sich so abarbeiten kann. Und ich bin mir da auch nicht sicher, ob Trick Williams der richtige Person ist. Und ich glaube halt auch, Sami Zayn hatte so ein bisschen in den letzten Monaten, also vielleicht sogar Jahren, das Problem, dass er zu viel in den Stories von anderen Leuten eingesetzt wurde. Also er war schon häufig auch in so einer Steigbügelhalter-Position. Das ist ja auch ein bisschen das, was ich über Drew McIntyre sage. Aber irgendwie kann es Drew McIntyre besser kompensieren, als es jetzt Sami Zayn konnte. Und er war jetzt zu oft einfach nur die Person, die halt dafür gesorgt hat, dass er zum Beispiel nicht Carmelo Hayes gegen Trick Williams bei WrestleMania das Match ist, sondern dass da halt quasi noch eine Zwischenperson gibt und die ist dann Sami Zayn und dann macht das den Erfolg von Trick Williams größer, wenn es Sami Zayn ist, gegen den er ankämpft. Oder halt die Person, die irgendwie nochmal Anfang des Jahres die Füllerposition für diesen Undisputed Champion ist, um da nochmal irgendwie ein bisschen Zeit zu überbrücken, bis es halt an die richtige World WrestleMania geht. Und all das war jetzt zu lang für Sami Zayn, ohne dass dessen eigener Charakter irgendwie fortentwickelt wurde. Und dann eben, wie du sagst, muss man halt, wenn man so eine total gute Babyface-Underdog-Figur hat, muss man dann ab und zu auch die Erfolge haben, damit dieses Underdog-Ding überhaupt funktionieren kann. Weil sonst ist es halt einfach nur lame und vor allem unauthentisch, wenn du halt eigentlich derjenige bist, der schon seit 10 Jahren bei WWE ist und auch schon älter ist und so weiter und dann gegen so junge Leute wie Carmelo Hayes oder Trick Williams ankämpfst. Sondern diese Underdog-Geschichte funktioniert halt nur, wenn du der Underdog bist und dann halt wie David gegen Goliath besiegst. Dann ist es eine gute Sache. Also ist nicht spannend, wenn Goliath gewinnt. in so einer Geschichte. Und vor allem ist es nicht spannend, wenn du eigentlich so tust, als seist du David, aber du bist Goliath. Und das funktioniert einfach nicht so gut. Und deshalb würde ich sagen, es ist halt jetzt wirklich schwierig, Sami Zayn wieder so on track zu bringen. Und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt wirklich der Heel-Run wirklich die große Lösung jetzt für Sami Zayn ist. Aber ich sehe auch keine andere. Ich sehe einfach schwere Zeiten auf Sami Zayn zukommen.
Ja. Aber es ist halt auch die Frage, ob Sami Zayn jetzt noch länger als Gingerbread Man unterwegs ist. Aber also ich habe mich inspiriert lassen. Ich war heute nämlich bei einem schwedischen Möbelhaus. Und die hatten, habe ich gesehen, im Angebot die Wintersaga Gingerbread Trees.
Keine Werbung.
Nee, keine Werbung. Wir sagen ja nicht, bei mir ist klar. Und ja, deswegen, aber dachte ich mir, wenn wir über den Gingerbread Man reden, dann bringe ich der Helena auch ein Gingerbread.
Wie?
Ja, wir. Und deswegen gibt es jetzt hier
bei
Mixtech Team Gingerbread Trees.
Achso, man muss sie auch erst zusammenbauen. Ja, ich weiß, gerade wäre richtig gut zu den schwedischen Möbelhaus, dass man erstmal zusammenbauen.
Ja, mach mal die Zusammenbau. Ich glaube, das kann man auch einfach tun.
Ja, das muss man stilecht erstmal zusammenbauen. Na gut, okay, ich esse es einfach auch so.
Ja,
also schön. Hoffentlich ist es nicht Sami Zayn jetzt. Wenn wir Vegetarierin. Nein.
Ja.
Schmeckt gar nicht so gut.
Ja.
Wahrscheinlich müsste man es eigentlich noch dekorieren mit so
Zuckerwurst.
Und so Perlen und so.
Na.
Doch, ich glaube, das ist die Idee, man baut das zusammen und dann macht man noch so, guck, da auf dem Bild ist literally Zuckerwurst drauf.
Nee, das sind die Aufbauanleitungen. Warte mal.
Ja, eben. Die Aufbauanleitung.
Nee, da muss kein Zuckerwurst drauf.
Dann muss Zuckerwurst drauf.
Na, ist aber kein Zuckerwurst dabei. Wer hat das schon wieder gemacht?
Würdest du zusätzlich kaufen müssen?
Ja.
Das ist ja witzig.
Ja.
Die Aufbauanleitung.
Ja.
Großes schwedische Möbelhadens.
Na ja, gut. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, wir essen noch ein bisschen Gingerbread hier daneben bei. Und dann, The Demon, Finn Balor. Ist dann angetreten. Und für den wäre auch besser gewesen, wenn das eher so in der Winterzeit gewesen wäre.
Weil
gerade sein Auftritt hat doch ein bisschen was verloren, weil es war taghell im Stadion. Mhm. Weil war halt irgendwie was noch. Vor sechs oder so in Las Vegas.
Und
entsprechend schien die Sonne noch. Und der Demon kam dann nicht so ganz zum Tragen in seinem Einzug.
Mhm.
Aber im Match hat er dann gewonnen gegen Dominic Mysterio.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, du bist nicht so begeistert, weil du bist ja auch eher Dominic Mysterio-Fan.
Ja.
Ja, also, beschwer dich über das, was dir nicht gepasst hat.
Ja, mir hat alles daran nicht gepasst. Also erstmal, mir hat der Ausgang natürlich nicht gepasst, weil ich bin eben Dominic Mysterio-Fan und ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Dominic gewinnen sollte. Ich mag diesen The Demon nicht. Ich mag ihn nicht. Ich war von Anfang an skeptisch und dann dachte ich, okay, komm, gebe ich ihm eine Chance bei WrestleMania und dann sehe ich den mal richtig in Aktion und mit dem Full-Face-Make-up und so. Aber ich finde ihn so ein bisschen albern. Ich finde ihn auch so, ich verstehe die Figur nicht richtig. Also ich weiß nicht, was das soll. Und in dem Match dann bei, ich weiß nicht mehr genau, Raw wahrscheinlich, danach war ja dann wieder Finn Bella gegen JD McDonagh ohne den Demon. Warum musste ich mir denn das bei WrestleMania dann mit dem Demon antun? So?
Das habe ich auch gesagt. Also das eigentlich auch. Also eigentlich ist ja der Klassiker, dass man es andersrum macht. Mhm. Ja, also dass sozusagen das Babyface erst gegen die Nummer 2 der Heel-Gruppierung antritt. Bei der TV-Sendung und dann bei PLE gegen die Nummer 1.
Mhm.
Nicht umgekehrt, also das war so ein bisschen...
Ja, und das war auch in der Logik, also von diesem Demon war das auch überhaupt nicht sinnig, weil der hat ja quasi, also der hat ja vorher vor WrestleMania, hat er dem Promise immer gesagt, wir Dominic, weil das jetzt so ein großer Verrat war und weil das jetzt sozusagen so die innersten Gefühle in Finn Bella quasi hervorrufen hat, dass da jetzt The Demon aus ihm rausbricht. Deshalb ist jetzt The Demon da. Und dann in dem Raw danach sagt er, Hier aber der viel größere Verrat, das war eigentlich JD McDonagh, weil den kenne ich ja noch viel länger und wir sind ja beide Iren und wir sind ja quasi wie Brüder. Und das ist ja das eigentliche Riesenproblem gewesen. Und da ist dann The Demon aber nicht dabei.
Also,
ja. Logik. Ja, das ist völlig unklar, was jetzt hier The Demon irgendwie hervorruft und was nicht. Da macht es doch wenigstens irgendwie Konsistenz, ja. Das ist, da würde ich sagen, okay, meinetwegen, wenn man sagt, wenn jetzt wirklich Finn Bella in seinem Innersten berührt wird, dann ist The Demon da. Und dann sagt er aber, ich werde in meinem Innersten berührt wegen JD McDonagh und dann ist er nicht da. Verstehe ich nicht. Und deshalb, aber ich mag The Demon nicht. Und deshalb fand ich das in The WrestleMania irgendwie auch alles blöd. Und es ist halt wirklich so, dass mir das so die Fehde zwischen Finn Bella und Dominik ruiniert hat, weil ich finde, dass das wirklich eine riesige, coole Sache hätte werden können. Das ist eine Fehde, die seit eineinhalb Jahren mindestens, eigentlich seit Finn Bella gegen Damian Priest geturnt hat, ist es aufgebaut, diese Geschichte. Und wir sind da jetzt wirklich lange, lange, lange drauf zugelaufen. Und ich finde, es hätte jetzt einfach plain das Match Finn Bella gegen Dominik Mysterio sein können. Dominik gewinnt das, weil er der jüngere, aufstrebende ihr Judgment Day Übernahmemensch ist. Und dann würde ich sagen, super, haben wir geschafft. Tolle Fehde. Dankeschön. Machen wir weiter jetzt. Und dann kann Dominik sich den nächsten Sachen zuwenden. Aber so war das jetzt nicht das Ende, weil es jetzt einfach eine andere Figur war, die in diesem Match teilgenommen hat. Und es war nicht das Ende, weil er jetzt nochmal gegen JD McDonagh fädelt. Das heißt also, offenbar haben wir das jetzt, also offenbar ist diese Judgment Day Geschichte jetzt nicht mit WrestleMania geendet. Und ich verstehe das nicht. Also ich bin rundum unzufrieden mit diesem Match.
Ja. Also ich habe auch den Eindruck, sie haben es lange rausgezögert, bis sie diesen Bruch gemacht hatten.
Mhm.
Ja, also, als wir aus der letzten WrestleMania rausgegangen sind, da war ja dieses Intercontinental-Match, Dominik Mysterio dann den Titel gewonnen hatte, auch indem er so ein bisschen Finn Bella da so aufgefixt hatte, der auch in dem Match war.
Mhm.
Ja, und dann hat es noch gebraucht und jetzt war es doch aber relativ kurzfristig vor WrestleMania. Und eigentlich hätte halt viel wahrscheinlich dafür gesprochen, das Ganze noch ein bisschen früher zu machen. Dann hätte man auch diese Finn gegen JD Sachen früher machen können. Sie hatten halt auch das Match mit Finn Bella gegen CM Punk bei der Elimination Chamber. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen da in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, weil wir halt auch wieder bei anderen Sachen waren und weil sich halt irgendwann Seth Rollins verletzt hatte und CM Punk dann nicht, wie ursprünglich geplant, dann die Elimination Chamber gewonnen hat, man ihm aber in Chicago dann doch irgendein Match geben wollte. Aber niemand gegen niemanden, der irgendwie da Richtung WrestleMania gebraucht wurde. Das ist alles so ein bisschen nicht hier in geordneten Bahnen gelaufen.
Aber dann hätten sie es lieber noch weiter rausgezögert. Dann hätten sie lieber gesagt, okay, der Judgment Day überlebt jetzt noch einmal WrestleMania und dann spitzen wir es jetzt nochmal Richtung, weiß ich nicht, Backlash oder SummerSlam nochmal richtig ordentlich zu und dann machen wir den großen Knall.
Ist halt WrestleMania.
Aber andererseits, vielleicht machen sie es ja jetzt. Also vielleicht sagen sie, WrestleMania war eine Zwischenetappe. Ja, es ist ja auch mal nicht zu Ende mit dem Judgment Day und Finn Bella. Und vielleicht legen sie jetzt noch mal eine Runde ein. Lassen den Demon noch mal fallen, wäre meine Hoffnung. Zweifle ich aber. Oder andersrum, sie machen jetzt bei Backlash. Finn Bella sucht jetzt den Demon in sich, findet ihn jetzt aber irgendwie nicht mehr, weil der Demon ja ein eigenständiges Wesen ist, das irgendwie selbst entscheidet, wann es rauskommt und was nicht. Ein bisschen wie so Hulk-mäßig. Und dann ist bei Backlash halt Finn Bella gegen Dominik Mysterio nochmal in Reinform und dann gewinnt Dominik, weil Finn Bella selbst ja keine Matches gewinnt, sondern nur der Demon. Das würde ich ja noch mitgehen jetzt.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist auch irgendwie schief gelaufen, dass jetzt nach dem großen Erfolg von Dominik Mysterio auch bei der letzten WrestleMania man das Ganze jetzt so hingebuckt hat, dass also die Niederlage von Dominik Mysterio war jetzt wie man zum Event gegangen ist, logisch. Ja. Aber ja, warum man nicht den kommenden Superstar irgendwie so aufbaut, dass er dann gewinnt, ja, wenn es schon nicht der, also ist jetzt nicht sein Match gegen Roman Reigns gewesen oder so, wo man gedacht hat, das kann man dann verlieren, sondern eher so ein Midcard-Match und dann gewinnt man es nicht. Ja, das ist auch ein bisschen wie, ja, wenn Sami Zayn jetzt Rick Williams besiegt hätte.
Ja, also.
So eben auch die Frage ist, ja, Sami Zayn bringt es eigentlich nichts, ja, und Rick Williams, aus dem will man ja eigentlich besiegen.
Ja.
Also insgesamt, ja, auch nicht an den, glaube ich, an den beiden Athleten, die das Match abgeliefert haben, aus für das, was ging. Ja, also wenn es auf so einen Street Fight fallen soll, aber ja, irgendwie nicht so richtig da alle Puzzlestücke zusammengesetzt.
Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit Dominik so weitergeht. Also eigentlich, eigentlich war meine These, dass Dominik gegen Rey Mysterio bei SummerSlam, das ist quasi das Retirement-Match von Rey Mysterio, weil wir haben ja auch schon gerätselt, ob eigentlich nicht Rey Mysterio der Gegner für Gunther hätte sein sollen bei WrestleMania und das sozusagen schon das Retirement-Match hätte sein sollen. Und dann wäre sinnvoller gewesen dann bei SummerSlam Gunther gegen Brock Lesnar und dann wäre das das Retirement-Match von Brock Lesnar gewesen. Jetzt ist Brock Lesnar jetzt aber schon raus. Das heißt, Gunther hat jetzt wieder kein Retirement-Match für den SummerSlam. Das heißt, Rey Mysterio ist vielleicht wieder drin. Aber mal gucken, ob der sich da durchsetzt und sein Retirement-Match gegen Dominik Mysterio bekommt, wie er es ja, glaube ich, auch haben möchte.
Ja.
Und ich würde das schon auch einsehen. Also ich finde das ganz gut mit Gunther und den Retirement-Matches. Und wenn jetzt halt sonst irgendwie niemand mehr in Rente geht dieses Jahr, dann müsste man das jetzt eigentlich noch ein bisschen durchziehen, weil es jetzt dann schon auch eine längere Durststrecke für Gunther wäre mit dieser Career-Killer-Geschichte. Aber bei Rey Mysterio sehe ich es irgendwie schon ein, dass es Dominik sein muss. Das fände ich irgendwie auch lyrischer.
Lyrisch war auch der Sieg von Rhea Ripley gegen Jade Cargill. Endlich wieder Women's Champion, die gute Rhea. Jade Cargill hatte Hilfe von B-Pep und Meechin, aber Io Sky hat das ausgeglichen für Rhea Ripley und dann neuer Champion.
Ja, finde ich mega gut. Endlich ist Rhea Ripley wieder Champion. Das ist ja wirklich seit Jahren gefühlt, habe ich darauf gewartet. Es hat lang genug gedauert und jetzt ist es endlich geworden. Ich finde, so ein bisschen im Match war das ein bisschen so ein Arbeitssieg. Also Jade Cargill bin ich einfach nicht begeistert. Ich finde wirklich, dass sie nicht das verspricht, was man... Nee, andersrum, dass sie nicht das hält, was sie verspricht. Sie sieht fantastisch aus und sie sieht so aus, als wäre sie eine Top-A-Level-Wrestlerin. Und ich finde, sie bringt es aber wenig, also weder in den Promos noch im Ring dann wirklich verlässlich rüber. Und das hat sie jetzt auch in den letzten Monaten nicht getan, wo sie die Möglichkeit hatte und tatsächlich auch Screentime bekommen hat und auch die, also eigentlich ja auch seine Position gehabt hätte, das auch auszufüllen. Also es war jetzt in dem Fall nicht das Booking, weil besser als ein Match bei WrestleMania gegen Rhea Ripley kannst du es eigentlich nicht treffen, bookingtechnisch. Sondern es war jetzt ein Jade Cargill-Problem aus meiner Sicht. Und deshalb bin ich jetzt auch sehr zufrieden damit, dass sie das nicht mehr ist. Ich bin sehr zufrieden damit, dass es für Rhea geworden ist. Und freue mich da jetzt drüber. Und muss aber gleich wieder sagen, das, was ich jetzt danach bei SmackDown gesehen habe mit JC Jane, das hat mir jetzt wieder nicht so gut gefallen. Also Rhea hat zwar jetzt, glaube ich, ihr Match gegen JC Jane gewonnen, aber irgendwie schon wieder so jetzt auch nicht so super dominant, wie man irgendwie so einen neuen Women's Champion bei der ersten SmackDown-Folge nach WrestleMania hätte darstellen können. Gut, könnte man sagen, das ist jetzt eine super Sache für JC Jane und ihre Gruppierung. Wenn ich vergessen habe, wie sie heißt, weiß ich nicht mehr, Rachel irgendwas. Aber ich finde, das ist jetzt, das kannst du schon mit irgendjemandem machen, aber halt jetzt nicht gerade mit Rhea Ripley, die wir jetzt eigentlich erst wieder in die Dominanz bringen müssen und eigentlich erst zeigen wieder müssen, dass sie ja wirklich auch wirklich die Top, Top, Top der Division ist. Das hätte ich ja wirklich viel besser gefunden, wäre das jetzt irgendjemand anderes gewesen und nicht Rhea Ripley. Aber gut, dann ist es jetzt so. Aber ich hoffe, dass Rhea wirklich zeigen kann, dass sie der absolute Star ist und dass sie da jetzt auch scheinen kann und das jetzt auch eine Weile hält.
Ja, also ich glaube auch, also schon schwierig mit Jade Cargill. Ich glaube, Jade Cargill ist auch tatsächlich eine der sehr Leidtragenden davon, dass WWE keine House-Shows mehr macht, also wo Shows, die nicht im TV ausgetragen werden, also eine Handvoll davon, wenn sie auf Europa-Tour sind oder so, aber nicht wie früher, wo sie jedes Wochenende eigentlich 3 House-Shows und dann ein TV-Taping hatten, weil sie hat halt vorher nicht so viel gemacht. Sie war davor ein paar Jahre bei AEW, hatte da auch nur ein paar Dutzend Matches. Und jetzt in ihren 2 Jahren bei WWE war jetzt das Match gegen Rhea Ripley ihr 62. Match überhaupt. Mhm. Ja, das sind halt irgendwie 25 bis 30 pro Jahr. Und das ist halt nicht viel. Und in früheren Zeiten hätte sie halt irgendwie in 10 Wochen dreimal Woche irgendwie mit Rhea Ripley im Ring gestanden, in irgendwelchen Tag-Team-Matches oder so Richtung WrestleMania und da kann sich auch eine ganz andere Chemie da entwickeln, als jetzt in ihrem eigentlich allerersten Aufeinandertreffen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich da auch ein Problem, dass es jetzt da gibt, also selbst wenn jemand wie Jade Cargill irgendwie gewillt ist, da die Sachen zu lernen, ein Match alle 2 Wochen, es ist einfach nicht so viel. Und das ist da, glaube ich, hier, hat man gesehen. Und also auch bei Jade Cargill, also ich fand, es war jetzt auch ganz ordentlich, das Match, das sie hatte, auch das Match davor bei SmackDown gegen Io Sky, wenn man sie halt mit den Top-Leuten in den Ring steckt, also dann wird das halt einigermaßen. Aber es ist halt nicht das Niveau, das wir jetzt sehen, wenn mit einer Io Sky oder einer Liv Morgan zusammen im Ring steht.
Ja.
Das ist, glaube ich, also auch so ein bisschen, aber halt auch moderne WWE und da das entsprechende Problem,
wenn man es
nicht lernt, bevor man in den Hauptroster kommt, ist da halt auch schwieriger. Ja, das bei SmackDown fand ich dann gut. Also ich glaube auch, Rhea Ripley ist so etabliert, auch über die vergangenen Jahre, dass man sie jetzt nicht als Champion nochmal so erstmal positionieren muss, sondern sie steht an der Spitze der Women's Division, das habe ich auch akzeptiert. Und aus meiner Sicht ist das größere Problem für Rhea eher, dass wenn sie jetzt eine längere Titelregentschaft haben soll, dass man auch genug vernünftige und glaubhafte Herausforderungen sie dann hat. Und insofern denke ich, dass mit JC Jane hat auch da entsprechend vernünftig funktioniert. Fatal Influence ist da gut angekommen in ihrem ersten Auftritt, hat auch entsprechende Reaktionen bekommen. Und insofern glaube ich das schon okay, weil so viele Leute gibt es sonst auch für nicht, gegen die sie jetzt antreten.
Aber weißt du, ich finde, das mit den Männern hat es nicht so gemacht. Weil das jetzt nicht Ethan Page direkt mit Roman Reigns in den Ring gesetzt. Und dann hätte Roman Reigns zwar gegen Ethan Page gewonnen, aber dann hätte Ethan Page und 2 weitere random NXTler irgendwie Roman Reigns zu Boden gekriegt und auf den Rumpf getrampelt. Das hättest du jetzt einfach nach WrestleMania nicht gemacht. Weil du noch in der Phase bist, in der du dann den Leuten erzählst, dass das jetzt hier die absoluten Topstars sind, die über allem stehen, weißt du? Und dann ist es auch egal, ob da jetzt noch 2 andere Typen dabei sind oder nicht. Also das wäre einfach nicht, das wäre denen gar nicht in den Sinn gekommen, weißt du, das zu machen. Und das sehe ich halt bei den Frauen, also da wären schon Leute noch gewesen, die du da irgendwie dazwischen reinbringen hättest können. Also keine Ahnung, da machst du es nochmal mit Bailey, machst du es nochmal mit Bei Valkyria machst du es mit Charlotte, Alexa, den Bellas, Paige ist ja jetzt da. Also irgendwie, da sind ja auch noch, da gibt es ja noch eine sehr gute Midcard, mit denen du auch so eine JC Jayne oder so Fatal Influence Leute irgendwie reinbringen kannst und sagen kannst, ach schau mal, die sind jetzt, haben jetzt hier aber ihr Statement klar gemacht und die sind jetzt, also die sind jetzt auch dabei, das ist ja cool. Der hätte jetzt nicht gleich ganz, ganz oben in die Schublade greifen müssen und direkt Reality nehmen müssen, finde ich. Also da sehe ich überhaupt keinen Mehrwert für Rhea. Und ich finde, das ist nicht ihre Position, da jetzt den Steigbügelhalter für so eine JC Jayne zu spielen.
Ja, da weiß ich nicht. Das glaube ich, also das kriegt Rhea hin. Und ich glaube, ja, die Idee ist auch, JC Jayne da jetzt so, da den entsprechenden Push zu geben. Als Fimi hatte sein erstes Match gegen Cody Rhodes. Ja, und das auch nach 10 Minuten so ohne klaren Sieger.
Ja, aber es war auch ein anderes Format. Also das war halt auch genau, also da war auch völlig klar, warum die beiden jetzt quasi im Match stehen, weil das halt so ein, Expedition-Dings war, was irgendwie in einem ganz klaren Setting ist, wo auch klar war, normalerweise werden die jetzt nicht zusammen im Ring stehen. Aber in diesem speziellen Fall halt schon.
Ja, aber das ist halt immer aus mehr Glauben an JC Jayne.
Ich glaube gar nicht an JC Jayne. Ich mag die auch nicht besonders.
Ja, das ist ja gerade die Idee.
Nein, doch, ich mag die. Also
die wurde ausgebuht wie sonst niemand in dieser TV-Woche.
Sie mögen ist bei mir halt auch, ich mag Heels in der Regel schon. Ja, aber ich mag JC Jayne jetzt nicht besonders. Also die auch da. Ich sehe da jetzt auch noch keinen Mehrwert von deren Teilnahme an den SmackDown Roster, um ehrlich zu sein, weil wir haben Frauen, die da eigentlich dabei sind und wir haben auch Frauen, die wir aus NXT noch nicht so lange hochgeholt haben, viel zu hoch eingepiert haben und mit denen wir jetzt erstmal wieder irgendwie ordentlich zurechtkommen müssen. Und deshalb, also ich bin da jetzt nicht völlig davon überzeugt, dass das überhaupt eine gute Idee ist, JC Jayne da jetzt reinzuholen. Und dann auch wieder so ganz oben einzugruppieren, weil es ist nämlich in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen, finde ich. Deshalb, bin ich jetzt noch ein bisschen skeptisch.
Ja, ich glaube, das wird sich schon einbringen. Und Rhea braucht Gegner. Das ist auch gut.
Ja, Rhea braucht Gegner, aber Rhea hat Gegnerin. Die Women's Division ist schon stark genug.
Ja, aber wen denn? Bei SmackDown.
Und Alexa.
Ja, ich kann es jetzt auch nicht.
Paige.
Ja, alles Paige. Ja.
Ist das bei Paige eigentlich so klar?
Ja. Und?
Ja?
Ja.
Okay. Weil waren die Bellas nicht eigentlich mal Heels jetzt so vor gerade noch?
Nee. Bellas sind jetzt totale Babyfaces.
Ja, wieder Babyface geworden. Das ist mir auch aufgefallen. Aber eigentlich waren sie doch gerade noch Heels. Naja, gut, okay.
Ja, Nikki war Heel.
Ja, Nikki war Heel. Vergessen, dass sie Heel war.
Ja, aber mit Brie ist ja jetzt alles Babyface. Und Paige ist auch super Babyface.
Hat schon.
Und Alexa Babyface.
Da muss man einer halt turnen lassen. Bailey, lass mal Bailey jetzt endlich turnen. Das Zeit wird's. Also Zeit wird's halt wirklich.
Mhm, Bailey ist auch bei Rohr.
Ja, kann hier rüberkommen.
Aber Rhea Ripley gegen Bailey ist jetzt. Er
sagt Rhea Ripley gegen JC Jayne.
Na, aber gegen. Du kennst ja das Problem, du kannst dich Bailey turnen lassen und sie erstmal dann zwei klare Niederlagen gegen die Ripley einstecken.
Okay, das ist schon klar, du musst Bailey jetzt turnen lassen, dann lässt du die erstmal gegen Alexa Bliss gewinnen. Nee, dann lässt du die erstmal gegen Lyra Valkyria gewinnen, logischerweise. Dann lässt du sie gegen Alexa Bliss gewinnen und dann lässt du sie bei SummerSlam gegen Rhea verlieren.
Ja, das kannst du ja gerne machen lassen, aber wenn Rhea das nächste Mal beim SummerSlam auch, dann beklagt sich auch.
Oder wenn sie das gewinnt, dann müssen sie das
ja
kriegen.
Ja, aber du willst ja mir auch weh zu hören sein.
Ja, schon, aber das geht schon. Das geht schon. Du musst ja auch nicht immer alle sofort irgendwie gewinnen oder verlieren lassen. Du kannst ja auch mal ein Match gegen, was weiß ich, Alexa Bliss ansetzen und dann gewinnt halt keiner.
Ja. Willst du ja gegen Alexa ansetzen und dann gewinnen wir nicht? Ja, weil das ist aber auch nicht gut für die
Das ist aber okay, das ist besser als JC Jayne.
Man gewinnt lieber gegen JC Jayne, als wenn man gegen Alexa Bliss, die ungefähr halb so groß und ein Drittel so schwer ist, wie Rhea irgendwie sich zum 30-minütigen Unentschieden kämpft.
Du bist ja kein 30 Minuten unentschieden, du kannst ja auch ein 10 Minuten unentschieden und dann sagst du, okay, am Ende war es ein total gutes Match und die beiden, Rhea war, hätte das Match schon gewonnen, aber hat sie jetzt nicht, weil, keine Ahnung, irgendwie dann doch nochmal meinetwegen JC Jane dann Alexa Bliss angegriffen hat oder so.
Ja, aber dann hast du auch wieder das Problem, dass 45% der Leute während des Matches für Alexa sind.
Ja, das komme ich aber mit klar.
Ja, aber das
ist... Für mich wäre in der Men's Division auch mit klar, dass die Leute dann irgendwie auch mal LA Knight gut finden oder so.
Ja, ja, aber du setzt LA Knight nun auch nicht gegen da die größten Babyfaces. Ja, ja. Gut. Also das macht schon Sinn, dass man ihr so eine Heel-Gruppierung gibt.
Nicht.
Babyface-Champions brauchen starke Heels. Da führt kein Weg dran vorbei.
Starke Heel.
Ja, eben, genau. Ja, ja, das ist das Problem.
Jane ist kein starker Heel.
Ja, ich ja. Ja.
Jane wird auch in einem halben Jahr noch kein starker Heel sein. Ich bin ja nicht dagegen, dass JC Jane eine gute Wrestlerin ist, ja. Ich bin nicht begeistert von ihr. Und ich sehe auch ihren Mehrwert jetzt bisher noch nicht wirklich in diesem Roster. Aber ich würde sagen, wenn du die ordentlich am unteren Ende der Midcard eingruppierst, kann die schon gut werden. Und dann ist sie vielleicht in 1,5, 2 Jahren auch so weit, dass sie auf dieser Top-Ebene mitlaufen kann. Aber ich habe halt keinen Bock, dass wir jetzt den gleichen Fehler machen, wieder wie bei Julia oder bei Stephanie Vaquer, dass wir die so sofort von 0 auf 100 hochspringen lassen. Das können sie nicht halten. Und dann ist es so ein langsamer, aber unwürdiger Downfall.
Ja, ich sage ja auch nicht, dass man JC Jane jetzt zum Champion machen muss, aber wir braucht halt jetzt Gegner. Also ja.
Du hast sie jetzt schon bei 100 einsteigen lassen. Höher geht jetzt nicht. Doch, höher geht jetzt nicht. Also,
ja,
also der Sieg wäre höher gewesen.
Ja, das ist schon
Gegnerin.
Ja, jetzt gegen eine gute Gegnerin, da jetzt halt auch mal
gegen die Beste.
Kompetitives Match gezeigt, aber das ist was anderes als irgendwie gleich Champion werden und so nach ein paar Monaten.
Aber darauf läuft es doch hinaus, wenn die sich jetzt gut positioniert, mir gegenüber. Also auch wenn es jetzt nicht gewinnt, aber wenn die jetzt so auftritt, dass man sagt, okay, die kann sich eigentlich mit Rhea Ripley messen, dann läuft es darauf hinaus, dass die in einem, weiß ich nicht, halben Jahr ja auch kaum mehr runtergehen kann.
Ja, sie verliert gegen Rhea, so wie andere auch, ja, und vielleicht gewinnt sie dann irgendwann Tiffany Stratton gegen US-Titel.
Ja, bin ich auch nicht begeistert, wenn das in einem halben Jahr passiert.
Ja, aber das sind ja jetzt, also da machst du ja Sorgen über Sachen, die noch weit weg sind.
Ja, ich mache mir halt über die langfristigen Entwicklungen bei WWE Sorgen.
Ja, aber freut dich doch erstmal, dass Rhea hier jetzt hier.
Das tue ich.
Das echte Heels hat, gegen die Rhea so richtig aufräumen kann. Nee.
Das sind keine echten Heels. Das sind schon Heels, aber es sind keine guten Heels.
Ja, aber die Heels.
Es ist kein. Also wenn Rhea Ripley gegen JC Jane gewinnt, haben beide nichts gewonnen.
Ja. Ja, aber du hast halt was, womit du dich hier beschäftigst, bist du halt hier nächstes Match gegen Charlotte oder gegen Becky oder wie noch immer hast.
Ja, Becky. Becky ist ein Heel.
Ja, aber Becky muss auch erstmal mal den Intercontinental Champion abgeben. Irgendwie zu SmackDown und.
Wir könnt ja Double Champion werden.
Ja, ihr könnt Double Champion. Ja, für die so.
Ich schwör's, ich will passen.
Ja. Ja. Okay, dann kommen wir noch zum Main Event von WrestleMania Nacht 2. Da ging es um den World Heavyweight Championship und der Champion CM Punk trat gegen Roman Reigns an und nach einer langen Schlacht konnte sich am Ende doch noch Roman Reigns durchsetzen in einem Match ohne Eingriff von außen. Das erste Mal auch seit 5 Jahren, dass er das letzte Match bei WrestleMania ohne Eingriffe von außen irgendwelche hatte. Ja, und er ist neuer World Heavyweight Champion.
Ja, großartig, wenn ich das. Also erstmal dieses Match, ich fand es wirklich, wirklich unglaublich gut. Also ich glaube, es war eines der besten Wrestling-Matches, das ich je gesehen habe. Ich fand es diese 33 Minuten Schlacht, ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Es war ein langsames Match, aber es war ein hochintensives Match. Es hatte so seine Promo-Momente, es hatte die Momente, in denen diese beiden Männer einfach gewirkt haben und das können die einfach, die sind so, so gut, dass es reicht, wenn CM Punk da einmal steht oder Roman Reigns da einmal steht, dass man halt auch diese 33 Minuten wirklich irgendwie kurzweilig, finde ich, rübergebracht hat, obwohl es ein langsames Match war. Ich finde es sehr gut, dass Roman Reigns jetzt gewonnen hat, auch wenn ich finde, dass CM Punk also wirklich sich sehr beachtlich geschlagen hat, logischerweise. Und für mich ist auch CM Punk in den letzten Monaten auch als Champion total gestiegen im Ansehen. Und auch gerade dieses Match fand ich jetzt auch für meine Sympathie zu CM Punk ist da irgendwie nochmal gestiegen. Obwohl ich Roman Reigns Fan bin und es gut finde, dass er das jetzt diesen Heavyweight Champion hat oder ist. Und ich fand es wirklich eine sehr schöne Fehde, ein sehr schönes Match. Gut, dass es jetzt sozusagen damit auch wirklich einen würdigen Abschluss gefunden hat und zeigt einfach, was für eine Spitzenqualität diese beiden haben. Ja. Und auch, also sind ja auch sozusagen beide irgendwie die Älteren in dem Roster und dass die trotzdem aber nochmal so einen 33-Minuten-Schlacht sich haben liefern können, finde ich schon, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, beeindruckend finde ich das richtige Wort. Roman Reigns, CM Punk, eines der besten WWE-Matches der letzten Jahrzehnte. Sicherlich ganz hohes Niveau. Ein sehr würdiges Titelmatch. Hat auch, würde ich sagen, eine WrestleMania, die doch einige Probleme hatte, am Ende auch auf jeden Fall auf ein Niveau gehoben, wo man nicht sagt, es war jetzt irgendwie katastrophal oder so. Also kann man schon sagen, Hut ab zu beiden Leuten, wie sie das da gemacht haben, was sie darüber gebracht haben.
Ja. Was hältst du jetzt von den Entwicklungen nach WrestleMania zu Roman Reigns und der Bloodline und so?
Da habe ich ganz, ganz unterschiedliche Ansichten dazu. Also, vielleicht das Unwichtigste vorneweg. Ich fühle mich sehr bestätigt in meiner These, dass das sich am Montag nach WrestleMania niemand mehr für den Ausgang des Six-Man-Tag-Team-Matches interessiert, das da angefangen hat, weil ob sie Usos jetzt gewonnen hatten oder nicht, das spielte da keine Rolle mehr. Auf jeden Fall sind sie jetzt wieder zusammen mit Roman Reigns da so Bloodline-mäßig unterwegs. Immer sagen, jetzt wieder so ein Bloodline-Aufguss, ich weiß ja nicht. Also klar, das war eine tolle Geschichte und auch super erfolgreich über die Jahre. Aber so ein bisschen ist das jetzt mit Roman und Jacob Fatu auch wieder halt so wie auch die Anfänge der Bloodline. Wann war das? Fast vor 6 Jahren, 2020, wo Roman dann gerade Champion geworden war und dann Jey Uso ihm gesagt hat, so geht's nicht und dann Matches wollte und dann Roman gesagt hat, und wenn ich dich da besiege, dann musst du mich acknowledgen und hast du nicht gesehen. Und da, also im Kern genau das Gleiche jetzt wieder zu machen, da denke ich mir so ein bisschen so, also ich hoffe, sie haben da irgendwas in petto, um das diesmal so ein bisschen anders zu machen und nicht wieder, also dieses wirklich halt auch so ein bisschen abgenutzte Bloodline-Geschichte versuchen halt irgendwie da einfach wieder das einfach nochmal neu aufzulegen. Was ich sehr gut finde, ist, dass Jacob Fatu, nachdem er so ein großes Match gewonnen hat bei WrestleMania, da das auch als Anlass genommen hat, da dann anzugreifen. Ja, und also auch logisch, er hat den McIntyre, der vor kurzem noch Champion war, besiegt. Und da ist auch logisch, jetzt den Anspruch zu stellen, ich will auch ein Titelmatch. Und also hätte auch zu Cody Rhodes gehen können, aber auch bei Roman Reigns. Das finde ich gut. So Raw-mäßig jetzt bei SmackDown. Halt auch wieder die Erinnerung, es gibt jetzt ganz schön viele von den Samoanern. Und dann hier wieder die Geschichte mit Solo Sikoa da reinzubringen. Und was machen jetzt die Usos und so. Also das. Also wenn das dann dazu führt, also wenn das so die frühen Planungen sind für Wargames, Ja, dann wieder die New 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 Bloodline gegen die Ultra New MSTs oder so. Ja, also, ich glaube, ja, das sollte man nicht übertreiben. Und Roman Reigns sollte jetzt nicht wieder 2 Jahre wie die Bloodline-Geschichte machen. Also, wenn er das mit Jacob Fatu ja, in die Richtung geht, ja, der auch so ja, der logische Herausforderer jetzt für das Tribal Chief da sein ist, das denke ich okay. Ich glaube nicht, dass sie halt jetzt wieder ihre ganze Bloodline-Geschichte mit einem da machen. Was denkst du?
Also ich glaube, WWE hat jetzt erstmalig wirklich mal einen längeren Plan. Also und zwar jetzt schon seit vielleicht einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr haben sie einen 1,5 Jahresplan. Und am Ende, darüber haben wir auch schon in den letzten Podcast-Folgen gesprochen, steht The Rock gegen Roman Reigns bei WrestleMania nächstes Jahr in Saudi-Arabien. Und ich glaube, sie haben jetzt angefangen, den Weg dahin zu bereiten. Und es wird ein großes Ulafala-Tribal-Chief-Match. Und dafür muss es eine gewisse Form von Bloodline geben. Oder zumindest so muss es das Konzept so einer Bloodline geben. Und damit es halt irgendwie auch eine Bedeutung hat, wer der Tribal-Chief wirklich ist oder wer der beste Samoana ist oder so. Dafür muss es halt sozusagen auch so eine Masse geben, um die es dann sich wieder gekämpft werden kann. Und also meine Theorie, es ist jetzt so eine Theorie fürs nächste Jahr. Wir haben jetzt ein bisschen Anfangsspannungen, was dann halt mit Jacob Fatu und Roman Reigns sich dann so, keine Ahnung, Richtung vielleicht SummerSlam, vielleicht vor SummerSlam, schon irgendwie lösen wird. Das wird jetzt immer die größere Geschichte. Die Usos, die stehen jetzt quasi schon direkt bei Roman Reigns. Dann haben wir Jacob Fatu als Einzelkämpfer. Dann haben wir die MFTs, die aber ja auch so ein bisschen Spannungen haben. Und so. Und ich glaube, das ist so die Geschichte, die wir bis zum SummerSlam bearbeiten. Diese Spannungen innerhalb dieser Samoaner-Gruppe. Dann werden wir irgendwann zu einem Punkt kommen, an dem alle Samoaner geschlossen hinter Roman Reigns stehen. Nämlich so vielleicht in Survivor Series. Also, dass wir da sagen, wir haben eine große Bloodline, in der die alle da drin sind, und dann haben wir so ein Riesenteam, wo jeder auch dann sagt, boah, also okay, irgendwie ist das jetzt hier, gefühlt gehört ja jetzt jeder dazu, da kommen wir überhaupt nicht mehr dran vorbei. Dann haben wir Survivor Series, da stehen dann alle hinter Roman Reigns. Dann sagen wir, kommt im Januar, Februar The Rock zurück. Und dann entbricht diese Samoana-Gruppe auseinander in ein Team The Rock und ein Team Roman Reigns. Und dann gehen wir damit Richtung WrestleMania 43. Und das ist dann der große Clash und das Ende jeder Bloodline-Geschichte. Das ist meine Theorie jetzt fürs nächste Jahr. Und ich bin davon überzeugt, dass WWE diesen Plan seit einem halben Jahr hat, den so durchzuziehen. Und in Etappen denkt, was ja schon selten genug ist, ja, also dass sie überhaupt mal für die Zeit nach WrestleMania geplant haben, ist ja schon mindblowing. Aber das haben sie, glaube ich, wirklich getan, weil sie es auch echt vorbereitet haben, dass sie jetzt wieder so ein Revival der Bloodline machen und dass die Usos jetzt an die Seite von Roman Reigns zurückkehren und dass sie auch angefangen haben, die Spannungen in MFD aufzubauen. Und dass sie Jacob Fatu jetzt wieder in die WrestleMania-Card gesteckt haben, um den wieder so ein bisschen hochzupushen. Also ich glaube, dass da tatsächlich jetzt mal mehrere Stränge gebaut wurden, die sich hier zusammen zu einem Zopf verflechten. Und da würde ich denn dir widersprechen. Ich glaube, dass da dieser Urso-Sieg gegen Vision, den ich auch so ein bisschen random fand, oder beziehungsweise so ein bisschen unmotiviert fand, ich glaube, dass der da schon dazugehört. In dem wir bauen jetzt die Bloodline wieder auf und wir machen jetzt zumindest mal das nächste Jahr eine Geschichte, in der die Usos halt schon auch eine relevante Rolle spielen, weil sie quasi einfach originär von Anfang an dabei waren. Und deshalb müssen die jetzt mit so ein bisschen Mini-Momentum müssen sie da jetzt in diese Geschichte reingehen, damit sie halt dann zum Beispiel jetzt in den nächsten Monaten wieder gegen die großen Gegner auch antreten können in Vertretung von Roman Reigns und der Bloodline. Deshalb Ich sehe da jetzt mich voll bestätigt, indem was ich vor WrestleMania gesagt habe, nämlich, dass wir da jetzt ein Revival der Bloodline haben, dass deshalb die Usos gewonnen haben, dass deshalb Jacob Fatu gewonnen hat, dass deshalb Roman Reigns gewonnen hat und dass das alles hingeht zum nächsten WrestleMania.
Ja. Ja, also das überzeugt mich nicht. Also ich glaube nicht, dass es da den großen Plan gibt. Ja, ja. Ich sehe auch nicht, ja, wie da reinpassen würde, dass die Usos völlig unmotiviert 2 Wochen vor WrestleMania die Tag-Team-Titel verlieren. Ja, dass die große Idee ist. Und vor allem sehe ich nicht, selbst wenn der Plan Roman Reigns gegen The Rock ist, irgendwas, was sie da jetzt mit Roman und den Usos und Jake Fatu und Solo Sikoa und so machen, wie das irgendwie hilft, da das Einzelmatch zwischen Roman Reigns und The Rock irgendwie vorzubereiten. Dafür ist das zu häufig durchgekaut, hin und her, mit alle waren schon mal irgendwie zusammen. Alle nicht. Wir haben schon auch die Geschichte mit irgendjemand fordert Roman Reigns heraus um Ulla Faller und wer ist jetzt der echte Tribal Chief. Hat man jetzt mit Solo Sikoa gemacht. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie nochmal als Aufguss funktioniert. Auch nicht mit einem The Rock, der dann erst kurz davor wieder zurück.
Ich sage ja auch gar nicht, dass das jetzt originell ist und ich sage ja auch gar nicht, dass es funktioniert. Aber ich sage, das ist der Plan. Weil in Wahrheit der Plan läuft. Also du hast schon vor WrestleMania gesagt, hier, das funktioniert nicht, dass wir jetzt die Bloodline wieder irgendwie aufbauen und das jetzt wieder aufweichen und aufwärmen mit den Usos und so weiter. Aber das passiert jetzt gerade. Also wir haben ja jetzt schon wieder Roman Reigns im Ring gehabt, der gesagt hat, acknowledge me und uns dann die Usos daneben und haben den Finger in die Luft gestreckt. Also Das ist ja gerade das, was da jetzt nach WrestleMania passiert ist, nämlich, dass wir jetzt wieder die Bloodline haben. Und die Frage ist nur noch ein bisschen, wie gestaltet die sich jetzt aus und was machen die da jetzt eigentlich? Aber dass die Bloodline jetzt wieder aufgewärmt wird als Thema und als Geschichte, das ist ja jetzt schon umgesetzt.
Ja, das ist umgesetzt, aber ich glaube nicht, dass das ein großer Plan ist. Ich glaube nicht, dass da The Rock irgendwie fest verpflichtet ist für WrestleMania 43, denn wäre er das, dann wäre er auch irgendwie jetzt bei dieser WrestleMania aufgetaucht, wenn auch nur irgendwie irgendwie als Sprecher eines Clips zu WrestleMania 43 oder so. Also ich sehe das nicht, aber also möglichst natürlich alles, aber ich glaube es nicht.
Das hat doch viel besser funktioniert, als er da WrestleMania 40 dann im Januar plötzlich aufgetaucht ist und das für alle so überraschend war, dass The Rock jetzt plötzlich wieder da ist und jetzt irgendwie für WrestleMania eine Rolle spielt. Also das hat doch viel besser funktioniert und ich glaube, WWE macht jetzt ziemlich genau das, was schon mal gut funktioniert hat.
Naja, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil da liefen dann halt auch andere Sachen.
Ja, aber trotzdem war das am Ende das, was total erfolgsversprechend war.
Ja, aber
also es war nicht der originäre Plan, in der Tat, aber jetzt in der Rückschau ist es total super gelaufen.
Ja, nicht so Rock. Rock macht das nicht nochmal mit in der Art. Ja.
Nee, der bringt, also der sorgt jetzt halt dafür, dass sein Plan auch durchgezogen wird. Ja. Aber was jetzt so Zeitpunkte zum Beispiel betrifft, ich glaube, das ist für The Rock nebensächlich.
Ja, aber also, wenn sie das hätten, dann hätten sie es eher so gemacht wie beim ersten Match zwischen The Rock und John Cena. Dann haben sie am Tag nach der vorherigen WrestleMania festgemacht. Ja. Gesagt, in einem Jahr drehen wir gegeneinander an.
Nee. Das ist ja jetzt, also das in meinem Plan macht, das würde das gar keinen Sinn machen. Weil du musst ja jetzt die Bloodline erstmal sich formieren lassen. Also jetzt wäre das ja gar nicht. Da gäbe es ja jetzt gerade gar nichts zu kämpfen sozusagen. Das wäre ja dann nur der Titel. Aber ich glaube, The Rock geht es ja nicht um den Titel. Sondern er ist ja mehr als das.
Ja, aber das Problem ist halt, The Rock geht es auch nicht um die Bloodline und The Rock geht es auch nicht darum, ob Tama Tonga ihn jetzt unterstützt oder Roman Reigns.
Nein, aber es geht ihnen um die Samoaner und den Tribal Chief und es geht ihnen um der hier the head of the table zu sein, ja? Also der Hauptsamoaner zu sein. Also es geht mir jetzt persönlich da natürlich nicht drum, aber es geht in der Figur The Rock geht's vielleicht schon darum.
Ja, aber The Rock will auch nicht, wenn er dann macht, The Rock will da alleine mit Roman Reigns im Ring stehen und er will nicht fünf Mid-Card-Samoaner hinter sich stehen haben und Roman soll fünf Mid-Card-Samoaner hinter sich stehen
Das
lassen.
musst du ja dann auch gar nicht haben. Du kannst ja dann quasi alle vom Ring verweisen. Aber du musst ja irgendwie diese Road to WrestleMania nächstes Jahr füllen und mit einem abwesenden The Rock, der vielleicht dreimal auftaucht, und einem jetzt auch nicht ganz so anwesenden Roman Reigns, der vielleicht fünfmal auftaucht. Und trotzdem musst du ja irgendwie diese Road to WrestleMania gestalten.
Nee, also wenn The Rock zurückkommt, dann wird es wieder so sein wie vor WrestleMania 40. Er wird sich die 3 Monate frei nehmen und er wird jede Woche da sein. Und er, ja,
Ja.
also ich habe jetzt auch nicht über das Match gesprochen, sondern auch ja, über die ganzen Promo-Segmente. Der will dann nur mit Roman Reigns im Ring stehen und nicht irgendwie ja, noch Tama Tonga oder Jimmy Uso oder so damit rumschwirren haben.
Weiß ich nicht. Warum nicht?
Ja.
Also warum? Und für die Promos ist doch egal.
Ja.
Und irgendwie ist es doch, also du verlierst doch da an
Ja.
Wumms, wenn du das
Ja.
nicht ordentlich begründest, warum The Rock jetzt dabei ist.
Nee, weil The Rock halt, ja, aber also The Rock geht es nicht darum, dass Tama Tonga ihn acknowledged.
Ja.
Sondern wenn, dann will er zeigen, ja, dann will er gegen Roman Reigns zeigen, dass er immer noch der größte Samoaner aller Zeiten ist.
Ja, aber dafür brauchst du ja Samoaner, die dann auch sagen, dass es das ja, also die quasi das auch acknowledgen, dass er der größte Samoaner aller Zeiten ist.
Nee, dafür müsst ihr gewinnen. Also die sind alle, ja, also da kann, das ist wie jetzt auch mit Roman Reigns und CM Punk. Da gibt es auch niemanden, der dem helfen kann.
Ja, mir geht es ja auch gar nicht um das Held. Mir geht es darum, dass wir da Lücken füllen. Also vor allem, wie gesagt, wir haben jetzt Roman Reigns jetzt zum Champion gemacht. Darüber haben wir uns ja vorher auch unterhalten, ob das jetzt eigentlich sinnig ist, den jetzt schon zum Champion zu machen. Haben wir jetzt aber. Das heißt, wir haben jetzt ein Jahr zu bespielen, bis es zu diesem Match kommt. Und ich glaube nicht, dass Roman Reigns jetzt da die große Anwesenheitsoffensive startet. Jetzt ist er jetzt schon mal da gewesen, aber ich glaube, der wird jetzt nicht jede Woche wieder da sein und nicht jede Woche seinen Titel verteidigen. Und dann brauchst du so eine Art Bloodline-Konzept drumherum oder was Vergleichbares. Du brauchst halt eine Gruppierung drumherum, die so ein bisschen Roman Reigns halt weiter omnipräsent erscheinen lässt, ohne dass er aber selbst präsent ist. Und das ist halt auch für das nächste Jahr, brauchst du sowas. Und ich finde, man sieht ganz deutlich, dass jetzt die Idee von WWE ist, okay, wir machen jetzt nicht irgendwie eine neue Gruppierung für Roman Reigns, sondern wir machen einfach das, was schon gut funktioniert hat, und zwar bauen wir die Bloodline wieder auf. Und jetzt haben sie ja wirklich, also wirklich alle Samoaner mal zusammengesteckt und gesagt, okay, wir machen da jetzt, gucken wir mal, was für Fäden uns wir da jetzt entwickeln können. Und also ich finde die Grundidee, wenn man jetzt nicht sagt, wir bauen was komplett Neues für Roman Reigns auf, dann sehe ich das jetzt sogar ein, dass es dann gut ist, noch einen Jacob Fatu dazu zu holen, Solos MFT-Leute dazu zu holen, diese Tamatonga-Geschichte da jetzt noch mit reinzubringen, damit es halt nicht ganz nur wieder ist, Roman und die Usos.
Ja, also das, ja, für das weitere Jahr kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber ich sag dir, ja, sobald The Rock zurückkommt, ja, er wird sich nur und ausschließlich mit Roman Reigns beschäftigen. Und ja, also The Rock wird auch, ja, kein Six-Man-Tag-Team-Match mit Tama Tonga und Tongaloa gegen die Usos und Jacob Fatu irgendwie vorher betreiben.
Nein, das muss er ja auch nicht.
Nee, und dann braucht er die auch nicht.
Nee, aber es reicht ja, wenn das. The Rock muss sich ja damit gar nicht selbst beschäftigen. Genauso wenig wie Roman Reigns sich damit selbst beschäftigt, sondern die müssen das untereinander klären, damit wir Masse haben, womit wir diese ersten 4 Monate 2027 bestreiten können.
Nee, das machen Rock und Roman alleine.
Nee, das ist irgendwie nicht.
Das ist genauso wie das Roman und CM Punk jetzt auch alleine gemacht haben.
Ja.
Da war auch sonst niemand mit dabei.
Das machen die aber nicht.
Doch, genau das machen die. Weil genau das ist es, was so ein Top-Programm ausmacht. Dass nämlich nicht nur irgendwelche Hanseln da mit rumhanseln.
Ja, also sehe ich auch so, aber machen sie aber nicht. Dafür sind die beiden zu wenig dabei.
Ja, aber deswegen, wenn sie das machen, ja, weil das dann ja auch nichts macht. Wenn sie nur fünf, wenn beide nur 5 Wochen vorher da sind, dann kommen sie halt den gleichen 5 Wochen und reden dann miteinander.
Aber das hat mit Roman Reigns und CM Punk halt auch deshalb so gut funktioniert, weil CM Punk halt wirklich jede Woche da war.
Ja?
Also ja. Roman Reigns war ja bei weitem nicht jede Woche da.
Ja, aber Tama Tonga und Jimmy Uso, ja, bestreiten ja halt auch nicht in Abwesenheit die The Rock Roman Reigns Fehde.
Ja, ja.
Das will er einfach nicht. The Rock wird was mit Roman machen und sonst mit keinem. Ganz sicher.
Ja, also ich glaube auch, das glaube ich auch, dass The Rock das tut. Aber ich glaube, das funktioniert alleine nicht. Und ich glaube, sie brauchen noch einen Unterbau und das wird die Bloodline sein. Und es ist aber egal, ob The Rock sich dann mit denen beschäftigt, sondern solange wir Masse für SmackDown und Raw haben.
Ja, aber dann machen die was anderes, aber dann findet halt die Fehde nicht statt.
Ja. Ja,
ja, also doch. Also in der Omnipräsenz halt. Also die können das ja dann machen in Denken an The Rock. Interessiert The Rock nicht, aber interessiert die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Nee, das werden wir aber nicht machen.
Das glaube ich schon.
Ja, ja.
Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen, ja. Und ich kann ja sagen, WWE hat keinen interessierten Plan.
Das glaube ich schon.
Ja.
Sie hatten zumindest jetzt bis zu diesem Punkt jetzt, hatten sie seit einem halben Jahr im Plan. Doch seit einem halben Jahr fangen sie an, das Bloodline-Konzept wieder aufleben zu lassen.
Ja.
Sie haben das ganze letzte Jahr nie darüber gesprochen.
Ja.
Also schon mit Jimmy und Jay, das war schon ein Thema, aber dieses Konzept einer Bloodline zu haben und dieses Bild von, es gibt die Samoana und die sind irgendwie ein eigenes Ding im Wrestling, das erzählen die uns seit einem halben Jahr immer wieder.
Sehen wir die ganze Zeit. Die MFTs gibt es schon seit ewigen Zeiten.
Ja, aber das haben die aber halt, die haben die auf Pause gesetzt. Die haben die auf Pause gesetzt in dem Moment, in dem Solo gegründet hat. Und dann haben die sich ewig um diese Lampe von den Wyatt Sixer gekümmert. Und da ging es nicht um das Bloodline-Konzept, sondern das erzählen die uns jetzt erst seit einem halben Jahr wieder.
Ja.
Einem Jahr war der Plan noch Seth Rollins gegen Roman Reigns für WrestleMania.
Ja, das ist ja egal. Also der Gegner ist ja egal für das Konzept. Weil ich nicht glaube, es ging nicht um WrestleMania, sondern es ging um die Zeit nach WrestleMania.
Ja.
Also immer noch für Champagne.
Gut, wir werden sehen, wie es weiterentwickelt. Und wir werden im Podcast drüber sprechen.
Ja,
eine große Geschichte. In der vergangenen Woche waren auch die Entlassungen, die WWE standardmäßig nach WrestleMania immer macht. Und der große Name, der jetzt auch große Proteste ausgelöst hat, war Kairi Sane. Was sagst du zur Entlassung von Kairi Sane?
Ja, Katastrophe ist das. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe wirklich nicht. Ich will jetzt keinen allzu großen JC Jane-Rant machen, aber wieso werfen wir Kairi Sane raus und holen JC Jane rein? Was gibt uns das mehr? Was kann uns JC Jane mehr geben, als wir mit Kairi Sane hatten? Also vor allem, weil Kairi in einer absolut laufenden Fehde jetzt dabei ist. Also die war quasi bereit, eigentlich wäre die bereit gewesen, bei WrestleMania quasi jetzt einzuspringen. Und die war auch bereit, sich in die nächste Fehde für mit Io und Asuka und so weiter jetzt in den nächsten Monate weiterzuentwickeln. Die stand in den Startlöchern für eine Top-Fehde. Und jetzt werfen wir Kairi Sane raus und holen so jemanden wie JC Jane rein, mit dem wir noch gar keine Fehde haben. Die also uns auch, also mir zumindest auch irgendwie überhaupt nicht bekannt ist und da überhaupt noch nicht verwurzelt ist.
Also,
warum? Von hier übrigens auch, also wie du sagst, wir brauchen auch ein bisschen Heal-Persönlichkeiten. Kairi Sane war ein Heal. Ja, ist ein bisschen gewackelt mit Asuka, Aber hätte man machen können, wenn man sagen würde, okay, wir brauchen mehr Heels.
Ja. Ja, also ich glaube, die Antwort, warum das so ist, ist relativ einfach. Weil vermutlich Tyler Zane irgendwo zwischen dem 10 und dem 20-fachen von dem verdient, was JC Jane bekommt.
Ja.
Das ist sicherlich hier auch der entscheidende Grund. Ja, also man hat Kai Zane, also auch wie letztes Jahr, der gute Pi, sicherlich nicht gesagt, nicht gut genug, um hier einen Platz im Roster zu verdienen, sondern gehe ich fest davon aus, dass das eher eine Sache war und so nach dem Motto, sie ist die am 12. Bezahlte, aber nur die am 25. Stärksten Eingesetzte und da ist das Missverhältnis. Davon gehe ich aus.
Ja.
Mich nicht auf irgendwie diese Zahlen festnageln, aber ich glaube, darum geht's.
Ja.
Ich glaube aber, ist in der Tat auch ein Fehler, weil sie ist da gerade in dieser Fehde.
Ja.
Ihr Babyface-Turn steht da eigentlich bevor.
Ja.
Es gibt da ein Io Sky gegen Asuka-Match, in dem eigentlich der Turn dann stattfindet.
Mhm.
Und danach eine Asuka gegen Kai Zane-Fehde, die logisch ist, wie man machen kann, in die man auch viel investiert hat.
Ja.
Übrigens auch eine der Überzeugungen, weswegen ich überzeugt bin, dass WWE keinen ausgeweiteten 12-Monats-Plan hat. Sie haben jetzt Kairi Zane rausgeschmissen, 10 Tage, nachdem sie bei Raw ein Einzelmatch gegen Io Sky gewonnen hatte.
Ja.
Das ist auch nicht das, was irgendjemand macht, der alles im Griff hat und der jetzt genau weiß, was man jetzt die nächsten 12 Monate macht.
Das ist aber übrigens Teil meines Arguments, weil WWE das in der Tat nicht hat. Und ich würde sagen, in einer einzigen Storyline schon.
Ja.
Aber bei Kairi Zane stimme ich dir total zu. Oder bei den meisten, ehrlich gesagt, von denen, die jetzt da entlassen wurden. Also auch Wyatt Six. Also ich habe jetzt schon auch gesehen, dass die Wyatt Six so ein bisschen in so einer Sackgasse standen, ja. Und das, keine Ahnung, nicht Cross zum Beispiel. Bestimmt seit einem Jahr nicht mehr gewrestelt hat, das habe ich auch gesehen. Aber diese Anfangsenergie, die da in diese Wild Six gesteckt haben, oder auch was sie da auch überhaupt angefangen haben mit diesen R-Codes und dem ganzen Setting und wie die überhaupt als zusammengeschmissen wurden, das deckt sich überhaupt nicht mit dem, dass sie die A jetzt im letzten Jahr so haben verrotten lassen und dann in dieser Konsequenz dann jetzt entlassen haben. Also das ist, finde ich, ein klares Zeichen dafür, dass WWE keinen Plan hat.
Ja.
Also gut, die Wyatt Six waren halt so eine Hommage an Bray Wyatt.
Ja.
Das läuft sich halt irgendwann aus.
Ja, die hätte sie ja weiterentwickeln können. Also, Nikki Cross. Ja, Nikki Cross, Heel-Persönlichkeit. Jetzt hast du mir erzählt, wir haben zu wenig Heels bei den Frauen. Und da hast du recht, wir haben zu wenig Heels. Nikki Cross ist aber doch da.
Ja.
Die ist ja, die fliegt ja dahin zu den Sendungen. So, die ist da, die steht am Ring. Und sie wird nicht eingesetzt. So gar nicht. Also weder in Promos, noch im Ring, noch irgendwas. Und die ist ja Wrestlerin. Also die hat ja früher auch gewrestelt. Das ist ja gar nicht so, dass man jetzt sagen muss, kann es einfach nicht oder so. Sondern sie ist Wrestlerin. Und man hätte die auch irgendwie mal, keine Ahnung, kannst auch spät irgendwie drauf kommen und sagen, okay, wir stecken jetzt mal in den Rumble oder so. Und dann... Ja. Ist sie nur 5 Minuten drin, aber wer auch immer sie dann rausschmeißt, mit der machst du halt mal so eine kleine Fehde, um dann irgendwie wieder so Nikki Cross halt ins Leben zurückzuholen. Aber da kannst du ja irgendwas draus machen. Oder meinetwegen lässt du die irgendwie clashen, diese Gruppierung oder irgendwas. Wir haben da eigentlich ziemlich viel Zeit und Energie reingesteckt, die ordentlich aufzubauen und da sein zu lassen. Und dann haben wir sie in der Versenkung verschwinden lassen und deshalb sind sie jetzt auch komplett raus.
Also ja, auf der einen Seite schon. Andererseits, es gibt halt auch nur begrenzt viel Platz. Ja, wenn wir uns jetzt die WrestleMania-Card angucken, und da gab es schon das Tag-Team-Titel-Match mit 4 Teams und trotzdem keine Io Sky, keine Asuka, keine Tiffany Stratton, keine Julia. Haben es auf die Card geschafft. Also klar, also jetzt entlassen Nikki Cross und Zoe Stark und Alba Fire und kann man sagen, aus denen hätte man auch alles was machen können. Aber ja, die Plätze sind halt nur begrenzt. Und man wechselt halt auch durch. Also das gehört ja zum Wrestling auch dazu. Die Leute wollen auch nicht 5 Jahre lang auch die gleichen Midcard und Undercard Matches sehen. Also insoweit verstehe ich das schon. Man hätte sozusagen jede einzelne, kann man sagen, okay, aus Nikki Cross hätte man was machen können, aus Zoe Stark hätte man was machen können, auf Elba Fire hätte man was machen können, aber man kann halt nicht aus jeder was machen. Und dann gibt es halt ein paar, die da rausfallen. Und dann hat man halt mal gesagt, wir machen halt hier nichts aus Nikki Cross, sondern wir versuchen was mit Stephanie Vaquer zu machen. Dann wird Nikki Cross halt das nächste Mal, wenn es ansteht, entlassen. Also, wie viele Leute haben sie jetzt entlassen? 30 Leute. Aber also das ist auch der normale Durchlauf. Übers Jahr gesehen, alle 2 Wochen verpflichten sie irgendjemanden neu. Und das sind so 25 bis 30 Leute. Und dann irgendwann, und hat man sich jetzt halt darauf geeinigt, nach WrestleMania, dann entlässt man halt wieder 30 Leute.
Ich finde, es ist halt irgendwie eine Frage, dass, wie viel Aufwand hast du bisher betrieben? Also ich sehe zum Beispiel auch, also so bizarr es dann klingt, ich sehe Zoe Stark, sehe ich mehr ein als Nikki Cross. Oder Alba Fire sehe ich schon ein bisschen weniger ein als Zoe Stark, aber noch mehr als Nikki Cross. Weil du hast Alba Fire, hast du dir jetzt schon Mühe gegeben, die jetzt in diese Slagent-Geschichte von Chelsea Green reinzubringen. Okay, die ist zu Ende gelaufen. Also die kann es jetzt auch nicht mehr weiter spielen. Und ich sehe jetzt schon ein, dass man jetzt nicht mehr den Aufwand betreibt, Alba Fire quasi nochmal neu zu entwickeln, sondern sagt, okay, dann ist sie jetzt raus und wir holen JC Jane rein. Zoe Stark habe ich seit Monaten nicht mehr gesehen. Keine Ahnung mehr, was sie so an Persönlichkeit mitbringt. Nehmen wir sie raus, holen wir dafür Blake Monroe rein. Ja, würde ich sagen, okay. Aber nicht Cross. Ist mit sehr viel Aufwand, mit diesem, also klar immer mit dem Container White Six, aber mit sehr viel Aufwand als Person und als Geschichte und mit sozusagen einem Markenkern irgendwie da reingebracht worden, über Monate hinweg quasi ist deren Entrance entwickelt worden. Jetzt sie stellvertretend auch für die Männer in White Six. Und es ist eine fertige Person eigentlich, die du wirklich nur in den Ring stecken müsstest. Und das haben sie aber irgendwann aufgegeben, die einfach weiter zu entwickeln. Und ich finde, das wäre aber machbar gewesen, weil du eigentlich mit sehr viel Aufwand und sehr viel Einsatz da die Wild Six da so reingebracht hast, mit deren ganzen Look und deren Musik und diesem Dunkel werden, wieder hell werden, dann diese Lichter. Dann hattest du die QR-Codes, dann hattest du irgendwie die Geschichte mit dem hier, wir kommen und werden alles durcheinander bringen und so. Und da ist nichts draus geworden, einfach aus dieser Geschichte. Und da, finde ich, fehlt dann die Weitsicht oder der Plan. Die hatten irgendwie die Idee, hey, wir machen mal was Cooles mit den QR-Codes und so. Und dann sind die Leute schon drauf eingestiegen und haben gesagt, ah ja, mega. Dann müssen wir uns jetzt gleich was überlegen, wie wir die dann irgendwie da einführen. Dann kam noch... Dann haben sie noch irgendwie Chad Gable da so reingebracht und haben den da niederschlagen lassen und so. Und dann war aber die Geschichte zu Ende, die sie sich ausgedacht haben, weil sie überhaupt keinen Plan hatten für, was machen wir eigentlich, wenn die dann da sind. Und das finde ich halt wirklich dieses Problem mit der langfristigen Planung. Und da ist so Nikki Cross halt ein Beispiel für. Weil ich finde, wenn die halt ein bisschen mal darüber nachgedacht hätten, was sie eigentlich da mit denen anstellen können, wenn die dann drin sind, dann hätte man aus der was machen können. Ich bin aber nicht grundsätzlich der Meinung, dass man aus allen immer was machen muss. Aber wenn man schon was sozusagen gemacht hat, dann wäre es passt auch einfach nur zu ändern.
Ja, aber am Ende ist ihnen halt auch nichts Schlaues eingefallen.
Also, das ist aber ja dann einfach das Unvermögen der Kreativen.
Ja, natürlich ist es auch das Unvermögen der Kreativen. Ja, aber wenn dir halt zu den Riot Six nichts einfällt und zu Trick Williams aber schon, dann machst du halt Trick Williams und nicht die Riot Six in der Smackdown-Midcard.
Ja, kurze Aufmerksamkeitsspanne einfach da in der WWE-Kreativszene.
Ja, natürlich. Also, es sind natürlich auch Sachen. Also, wir haben jetzt auch die Motor City Machine Gun lassen. Alex Shelley und Chris Sabin. Also, natürlich, ja. Also, ich denke auch, ja. Warum guckt WWE ja, nicht vernünftig ja, über das ganze Jahr eine vernünftige Tag-Team-Szene? Ja, mit, ja, so dass man auch weiß, wer gerade überall die Tag-Team-Champions sind und ab und zu mal ein Titelmatch halt bei SmackDown und dann auch irgendwann mal eine Fehde, ja, wo man dann auch ein PLE-Match draus machen kann oder so ein SmackDown-Main-Event oder was auch immer. Ja, aber macht man halt nicht. Ja, und also. Klar, wenn man es nicht macht, ja, also dann hat es auch eine gewisse Logik, ja, dann die Leute, ja, auf die Tag Teams zu entlassen. Und,
Ja.
also sie hatten ja beim SummerSlam dieses große
Ja.
Sechs-Team irgendwie TLC-Match, das
Ja.
auch super angekommen ist und ja, also davon sind nur die Hälfte dabei, ja, der Rest wurde entlassen.
Da würde ich sagen, die Motor City Machine Guns, die hättest du theoretisch einfach an WrestleMania schicken können. Hättest du gesagt, Vision kann jetzt gerade nicht, und dann hättest du dir gegen die Usos bei WrestleMania auf die Karte gesetzt, und alle hätten gesagt, oh ja, das war so ein richtiges Tag-Team-Match, das sind nur zwei gute Tag-Teams, die können doch mal hier ordentlich jetzt ausfechten, wer das beste Tag-Team in der Division ist. So, das würde ich auch sagen, die stehen da, und man sagt, die kann man jetzt einmal da reinschicken. Und das ist aber nicht vereint. So. Also zum Beispiel Santos Escobar, den ich jetzt gerade auf der Liste sehe, der wäre jetzt nicht bereit gewesen, bei WrestleMania irgendwie aufzutauchen. Den hättest du jetzt nochmal 5 Monate Screentime geben müssen, um den nochmal irgendwo hinzubringen, wo du ihn halt dann einsetzen kannst. Das finde ich ist halt dann der Unterschied.
Ja, wobei, also da sei ja nochmal nie vergessen, ja, die verdienen auch, also gibt auch massive Unterschiede da, was die verdienen. Und Alex Shelley und Chris Sabin verdienen wahrscheinlich mehr als das Fünffache wie Santos Escobar.
Ja.
Also das ist halt auch, ja, bei solchen Sachen, also wenn man guckt, ja, Aleister Black oder so, ja, und ja, also auch die anderen, ja, auch hier die Wyatt Six, ja, die verdienen halt auch mehr als Malik Blade und Chris Island und Chill London und Carly Bright, die auch alle entlassen wurden, die ich dir aber nicht aus so einem Polizei, aus so einer Polizeigegenüberstellung sagen könnte, wer da wer ist.
Das sind NXT-Leute wahrscheinlich, oder?
Das dürften NXT-Leute sein, ja.
Ja, also wie gesagt, es gibt schon Leute auf der Liste, also es war bei den Main-Roster-Leuten. Ich denke, ja klar, irgendwie hättest du aus allem was machen können. Aber es gibt schon Leute, wo ich sage, okay, die waren jetzt auch in der Sackgasse. Oder die waren jetzt auch in ihrer bisherigen Geschichte zu Ende erzählt. Und du hättest jetzt halt was Neues anfangen müssen oder die wieder massiv reaktivieren müssen, um was draus zu machen. Und dann sehe ich ein, dass man dann halt sagt, wir investieren das Geld und den Aufwand nicht, sondern wir stecken den zum Beispiel in eine Blake Monroe oder in Ethan Page oder irgendwie so. Aber ich finde das schon, dass da Leute auf der Liste stehen, die in, also ganz krass, Kairi Sane in funktionierenden Fäden aktiv drin waren. Oder die du quasi einfach innerhalb eines Matches wieder in eine aktive Fehde hättest bringen können. Und das sehe ich dann nicht so richtig ein.
Eine Sache, die auch noch dazu kommt, die lief aus wieder durch Social Media, ist, dass SmackDown in Kürze jetzt wieder auf 2 Stunden zurückgeht.
Haben das jetzt eigentlich schon wieder?
Ja, also der Unterschied ist wohl immer, ob das USA Network irgendwas hat, was sie Freitag um 10 zeigen wollen. Und die haben halt manche, also sie haben halt so Serien, ja, die für die Freitag 10 Uhr ihr präferierter Sendeplatz ist. Und wenn die gerade laufen, ist SmackDown 2 Stunden. Und wenn man da aber gerade nichts hat, statt da irgendwelche, keine Ahnung, Wiederholungen oder so zu senden, sagt man dann lieber WWE, jetzt machen wir mal 3 Stunden SmackDown.
Stehe.
Und ja, wenn wieder eine Stunde wegfällt, dann brauchen wir halt
Ja.
auch bei SmackDown wieder. Ja, also kann man halt auch sagen, ja, okay, die Wild Six und Velina Vega und Aleister Black und die Motor City Machine Guns. Also ist auch relativ Smackdown-lastig hier, die Leute, die entlassen werden. Also eigentlich von Raw nur Kairi Sane, den relevanten Leuten. Und von SmackDown schon irgendwie ein Dutzend Leute, die da regelmäßig im TV waren.
Ja, ich glaube auch, dass bei Kairi Sane, ich glaube, es ist halt schon ein Punkt, dass sie auch Japanerin ist. Also, ich will jetzt nicht die Rassismuskeule einsetzen, aber ich glaube, dass WWE halt auch sagt, okay, wir haben Io, wir haben Asuka und theoretisch haben wir sogar noch Julia.
Ja.
Und das reicht eigentlich dann schon wieder mit der Japan-Funktion mit den Frauen. Und auf eine können wir eigentlich verzichten.
Ja.
Und dann ist es halt Kairi Sane von denen genannt.
Nein, nein.
Das glaube ich halt auch. Und es ist halt aber schon die Frage, also weil die natürlich auch sehr so Nationenstereotyp immer die Charaktere anlegen, ist halt tatsächlich die Frage, ob du Kairi Sane perspektivisch aus dieser Fehde von Io und Asuka, wenn die irgendwann mal zu Ende ist, halt weiter hättest entwickeln können, wenn die nicht mehr einfach Teil der Kabuki Warriors ist. Weil was machst du dann mit der Person, die so klar Japan konnotiert ist und sonst aber in WWE-Luke kein weiteres Attribut irgendwie mitbringt.
Ja.
Mal abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, man könnte sie halt einfach als sozusagen nicht nur japanische Wrestlerin, sondern einfach als Wrestlerin sehen, aber das tut halt WWE nicht. Und deshalb, glaube ich, war denen das halt immer einfach zu viel.
Ja, aber gut, sie haben jetzt auch Io Sky als Bestie von Rhea Ripley etabliert. Also wenn man wollte, könnte man schon.
Ja, könnte man. Aber kann man mit einer. Vielleicht nicht mit Schwieren.
Ja. Muss jetzt nicht jeder Bestie von Rhea Ripley sein.
Aber ja, nee.
Zane könnte auch hier das vierte Mitglied von Day sein. Zusammen mit Raquel und Roxanne.
Ja, eigentlich schon.
Das unterstützen. Ja, aber bei Kairi Sane auch große Welle der Solidarität im Internet. We want Kairi, Hashtag.
We want Kairi.
We want Kairi.
Genau. Ja. Ja.
Und vielleicht wird das ja was, weil Arthus hat es ja auch geklappt. Er ist ja auch zurückgekommen.
Ja.
Und also wir zeichnen auch vor der nächsten Rohrsendung, die eigentlich halt die nächste TV-Sendung ist, seitdem das so wirklich bekannt ist. Und da müssen wir auch mal schauen, ob es da auch in der Halle dann entsprechende Sprechchöre oder Plakate oder ähnliches gibt. Weil die Erfahrung ist ja schon so ein bisschen. Nur im Internet irgendwie Wellen zu machen, reicht nicht, aber wenn es dann in die Halle schwappt, dann reagiert WWE auch auf sowas.
Ja, es wäre zu wünschen. Ich finde Kairi toll. Ich finde die auch eine sehr gute Wrestlerin.
Ja.
Ich finde, man kann ganz viel aus der machen und die kommt aus einer aktiven Fehde. Und ich finde, diese Fehde braucht sie auch. Also nur Io gegen Asuka ist auch nicht die ganze Fehde.
Ja, klar, also die ganze Fehde geht ja auch darum, wie Asuka Kairi behandelt und dass Io das nicht findet.
Ja, eben. Das stimmt, das wird eine große Motivation dann.
Ja.
Naja, mal sehen.
Ja.
Ja, also, das sind die großen Fragen, ja. Wie geht's weiter mit Kairi Sane? Wie geht's weiter mit der Bloodline?
Nein.
Ja.
Was passiert sonst noch auf dem Weg zu Backlash? Da würde ich sagen, schauen wir nächste Woche wieder drauf. Und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir unseren Zuhörern noch eine schöne Woche und bleibt dem Wrestling treu.
Genau. Ciao.